Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Wir haben jetzt mittlerweile schon März. Das heißt, der Frühling hat begonnen, draußen zwitschern die Vögel, die Sonne scheint, Schnee war gestern und Sonnenschein ist heute. Und wenn ich hier in meinen schönen Screen gucke, sehe ich auch einen Sonnenschein, nämlich Jasmin in München, die mich anstrahlt. Hi Jasmin, wir haben die Ehre, diese schöne Märzfolge zu machen. Und du strahlst wie die Sonne.
Die Sonne scheint in München, ich habe nichts zu klagen. Die Woche hat schon super gestartet. Ich sehe dich, Thomas. Besser kann es gar nicht sein.
Ich habe schon ein T-Shirt an.
Ja, ich sehe es. Ich habe noch einen Pulli an. Ich bin noch nicht ganz so optimistisch, aber vielleicht geht es die Woche auch noch in eine andere Richtung bei mir.
Ja, aber ich freue mich schon auf diese Folge, weil es ist ja jetzt Frühjahr. Man holt sein Rad raus und wir haben ja sogar einen Techniker, dessen liebste Leidenschaft das Fahrradfahren ist, gell, Pascal? Und wir haben diese Folge tatsächlich dem Rad gewidmet. Mit einer ganz spannenden Interviewpartnerin. Aber wenn ich so hier durch die Reihen zähle, fehlen schon wieder welche. Hatten die Reisefieber, Jasmin? Und weißt du, wo unsere zwei Mitpodcaster und Podcasterinnen geblieben sind?
Ich würde sagen, Johannes ist vermutlich in Berlin und kümmert sich um den Rollsplit auf den Straßen Berlins, dass unsere Postbotinnen und Postboten gut durchkommen. Ja, und Jessie, ich glaube, die ist wieder reisen, oder? Kann es sein? Ich habe sie in Singapur gesehen. Was macht die schon wieder da?
Also ich sehe sie ja auch nie mehr persönlich, sondern nur noch über soziale Medien. Sie postet ja fleißig auf Instagram und Co. Tolle Reels von ihrem Job. Aber du hast ja den heißesten Draht zu ihr gehabt und weißt, wo sie war und was sie da schon wieder gemacht hat.
Ja, unsere liebe Jessie war tatsächlich für die Post in Singapur ein paar Tage und sie hat uns auch ein paar Worte aufgenommen, die wir gleich einspielen. Nur schon mal vorab, Thomas, weil du schon ganz nervös bist und aufgeregt, was sie wohl erlebt hat oder uns erzählt. Sie erzählt über die Peak Season im asiatischen Raum, was sehr spannend ist, und über die Videos für Social Media, die sie aufgenommen hat. Alles, was Traditionen dort angeht zum Neujahr, die hatten ja jetzt im Februar, meine ich, Start des Neujahrs. Und da gibt's auch eine ganz spannende Mandarinentradition, von der sie gleich berichten wird. Oder vielleicht auch vom Fahrradfahren, wer weiß.
Stimmt, sie hat ja 5 Geheimnisse oder 5 Traditionen aus Singapur in einem ihrer Social Media Reels erklärt. Das kann man sich dann auch, wir verlinken das nachher noch in unserem Podcast, auch mal schön anschauen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir lauschen mal unserer lieben Jessie, was sie schon wieder auf anderen Seite dieses Globus erlebt hat.
Hi ihr beiden, schöne Grüße ins Podcast-Studio. Ich höre euch natürlich schon unken und witzeln, von wegen Jessie hat wieder Urlaub gemacht. Das war natürlich nicht der Fall. Also diese Singapur-Reise mit einem Tag in Indonesien diente dem Zweck, herauszufinden, wie läuft eigentlich der Starkverkehr in der Asia-Pacific-Region, also Asien und Pazifik. Was da ganz spannend ist, der Starkverkehr ist bei uns ja meistens so ab Oktober, November und zieht sich dann bis zum Höhepunkt an Weihnachten, wo ganz viele Pakete unterwegs sind und wir auch deutlich mehr Menschen an Bord haben, die uns helfen. In Asia Pacific ist das anders. Ich habe in Singapur gesehen, dass da der Höhepunkt des Starkverkehrs das Lunar New Year ist oder auch Chinese New Year, weil dieses Neujahrsfest eben im Februar bzw. im März gefeiert wird. Das geht über mehrere Tage. Es wird gefeiert und natürlich steigen auch da die Paketmengen und wir haben deutlich mehr zu tun in unserem DHL-Netz und das durfte ich mir tatsächlich angucken. Ich war zusammen mit Balasch unterwegs, mit unserem Most International Intern, so wie wir ihn nennen, und zwar unser internationalster Praktikant, und den werdet ihr auch vor der Kamera sehen. Ungefähr Ende März, schätzungsweise, werden wir 2 tolle Longform-YouTube-Videos hochladen. Und da könnt ihr dann genau sehen, was wir da erlebt haben, welche Traditionen wir kennengelernt haben, wie Kultur und ja, Kommerz im Grunde zusammenhängen. Und das kann ich euch nur sehr empfehlen. Ich denke, wir bekommen das hin, dass ihr das in die Shownotes packt und oder wir in der nächsten Folge nochmal drauf verlinken. Ich kann das nur sehr empfehlen. Vielleicht zwei kleine Fakten, die ich mitbringe. Zum einen haben wir mehr als 12 Millionen zusätzliche Pakete in der Zeit des Starkverkehrs in der Region. Das heißt, da sind unsere Leute richtig kräftig am Arbeiten und das vor allem unter einem Motto, das nennt sich Bolé. Bolé heißt so viel wie can do, also wir können das, wir schaffen das. Und der zweite Fakt vielleicht, das fand ich auch ganz toll, es werden immer Mandarinen verschenkt. Und zwar stehen diese Mandarinen für Wohlstand und Glück. Und das Interessante ist, es wird niemals nur eine Mandarine verschenkt oder drei oder fünf, sondern immer in geraden Zahlen, weil man in der Region dort sagt, das Glück kommt immer in geraden Zahlen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Interessantes erzählen. Euch wünsche ich noch eine wunderbare Folge und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann!
Thomas, habe ich zu viel versprochen?
Nein, das ist ja der Wahnsinn.
Ich finde es auch gut, dass sie vorhergesehen hat, dass wir ihr unterstellen, dass sie im Urlaub war. Das hat sie nämlich auch gesagt und das war ja mein persönliches Highlight bei der Sache.
Also es ist immer eine Bereicherung, eine Kollegin in unseren Reihen zu haben, die so viel unterwegs ist. Also man kann es ja gar nicht mehr irgendwie auf der Landkarte anpinnen. Uganda haben wir schon gehabt. Sie war in den USA, in Singapur. Gibt's eigentlich noch irgendein Fleckchen auf dieser Erde, wo unsere liebe Jessie noch nicht war, Jasmin?
Vielleicht im schönen Frankenland. Da lade ich Sie herzlich ein, mal vorbeizukommen bei mir.
Das ist auch schön. Und wir haben ja noch zwei Dinge, die wir beide miteinander teilen. Einmal ein Interview, was wir geführt haben. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Aber ich will natürlich den Spannungsbogen aufrechthalten, weil ich habe ja für diese Märzfolge wieder ein spannendes Postgeheimnis für dich. Und ich sage nur zwei Stichworte. Rad und Weltfrauentag hat ein bisschen was damit zu tun. Aber wir haben auch noch eine spannende Frau im Interview.
Das ist korrekt. Wir haben die Wenke Wilhelm interviewt. Das ist die Kuratorin fürs Museum für Kommunikation in Berlin. Und durch Wenke Wilhelm sind wir eben auf die Ausstellung Niemals ratlos mit D gekommen. Und da geht es um das Fahrrad bei der Post. Die Ausstellung ist schon seit dem 27. Februar zu sehen und geht noch bis zum 23. August. Und ja, geht rund um das Thema Mobilität bei der Deutschen Post, was ja auch für Fortschritt steht. Es werden die Entwicklungen des Fahrrads aufgezeigt. Warum ist das Fahrrad überhaupt gelb bei der Post? Eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon gestellt hat. Es gibt aber auch Zeitzeugeninterviews beispielsweise vor Ort, also von jetzt unseren ZustellerInnen, die noch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und Wenke Wilhelm hat sehr, sehr viele spannende Insights gegeben. Und ich würde sagen, Thomas, du kennst ja die Inhalte des Interviews, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich rede gar nicht weiter und nehme Wenke Wilhelm nichts vorweg und wir starten.
Und nicht aufhören, danach kommt ein Postgeheimnis.
Hallo, liebe Frau Wilhelm. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, in der aktuellen Podcast-Folge mit uns zu sprechen. Hauptsächlich soll die Podcast-Folge um das Thema Niemals ratlos gehen. Das ist eine aktuelle Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin, die Sie hauptsächlich verantworten. Jetzt ist meine erste Frage an Sie. Was sieht man in dieser Ausstellung Niemals ratlos?
Und zwar ratlos mit D.
Genau, ratlos mit D, ganz wichtig. Natürlich nicht ratlos. Es ist ein Ausstellungsraum in unserem Museum, wo man natürlich hauptsächlich Fahrräder sieht und auch sehen soll, dazu aber auch zugehörige Dienstkleidung, weil natürlich das meist die normale Postkleidung getragen wurde, die aber über viele Jahrzehnte eigentlich nicht dafür ausgelegt war, sich auch so sportlich zu betätigen, wie das auf dem Fahrrad ja automatisch notwendig ist. Dann natürlich auch Zustelltaschen und Zubehör. Es geht auch um das Thema Wartung und Reparatur und Arbeitsschutz und natürlich auch Dienstvorschriften, die natürlich auch dazugehören und eingehalten werden müssen.
Und wie kommt man dazu oder auf die Idee, eine ganze Ausstellung dem Fahrrad bei der Post zu widmen?
Ich bin bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation im Sammlungsbereich tätig oder in der Sammlungsabteilung und da zuständig für den Bereich Transportgeschichte und Verkehr und damit auch für die Postfahrzeuge und die Postfahrräder. Und es gab schon die Idee im Museum, dass man vor allem die kleinen Ausstellungsräume auch nutzt, um einzelne Sammlungsbereiche vorzustellen. Und da bietet sich das Fahrrad dann ganz gut an, jetzt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, wie auch Elektrofahrzeugen. Das sind natürlich alles sehr viel größer. Fahrräder, da passen dann doch noch zumindest eine gewisse Anzahl auch in einen kleinen Raum. Und dazu kam, dass ich eine Anfrage bekommen hatte von extern, von einem Professor, der sich mit Radlogistik beschäftigt, eben zum Thema Lastenfahrräder und auch zum Thema Postfahrräder. Und der dann in seinem Artikel zu dem Schluss kam, dass die Post das einzige Unternehmen ist, das über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg kontinuierlich das Fahrrad auch dienstlich genutzt hat. Und so bin ich dann darauf gekommen, mich wirklich auch mal mit diesem Teilbereich unserer Sammlung oder auch meines Sammlungsbereichs zu beschäftigen und da genauer mir die Historie der Postfahrräder anzuschauen und dann auch diese Ausstellung vorzuschlagen.
Da hat sich ein super cooler Experte kontaktiert, liebe Frau Wille, weil ich habe mal geguckt, wir haben fast 19.000 Fahrräder, ob jetzt richtig manuell betrieben oder elektrisch mit als E-Bikes oder E-Trikes. Und der Begriff oder die Überschrift der Titelausstellung Radlos ist ja eigentlich schon ein Eyecatcher. Waren Sie jemals in Ihrem Leben radlos? Also mit D. Sind Sie gerne Fahrrad gefahren? Fahren Sie gerne?
Ja, ich fahre gerne Fahrrad und auch, tagtäglich kann ich jetzt nicht sagen, weil ich schon zugeben muss, dass ich eine Saisonfahrerin bin. Also ehrlicherweise, jetzt steht mein Fahrrad auch noch im Keller. Es wurde zwar schon einmal die Luft gecheckt und jetzt bei den frühlingshaften Temperaturen wird es auch bald wieder losgehen. Aber ich bin schon so, dass ich das Fahrrad im Herbst in den Keller stelle und im Frühjahr wieder raushole, dann aber auch regelmäßig damit zur Arbeit fahre.
Und da sind Sie nicht mit allein. Ich glaube, da geht's uns allen so. Sobald es zu den 0 Grad geht, dann versucht man sich doch irgendwie anders vorzubewegen. Aber ich finde den Ausstellungstitel so charmant. Und wenn Sie jetzt sozusagen Besucherinnen und Besucher mitnehmen müssten in dieser Ausstellung, wie könnten Sie sich das vorstellen? Was sehen die da für Bilder? Also wenn man jetzt die Tür aufmacht zu dem Museum, was erwartet die Leute da gleich zu Beginn?
Ja, das ist gut, dass Sie sagen, die Tür zum Museum aufmachen, weil wir tatsächlich schon vor dem eigentlich Ausstellungsraum im noch großen Museumsbereich haben wir schon historisch sind die Fahrräder alle, aber ich sag mal die ältesten unserer Fahrräder ausgestellt, die noch gar keinen Postbezug haben, sondern erstmal in der Einführung darum geht, wie hat sich das Fahrrad überhaupt entwickelt von der 30. Laufmaschine von 1817 und dann weiter über das erste Tretkurbelfahrrad des Franzosen Michou bis hin zum englischen Hochrad, das ja dann in den 1880er Jahren zum sogenannten Sicherheitsniederrad entwickelt wurde. Das Sicherheitsniederrad, das stellen wir in dem Fall da nicht aus, weil das wirklich schon der heutigen Fahrradform auch entspricht und dann eben sich im eigentlichen Ausstellungsraum zum Fahrrad bei der Post dann auch in größerer Anzahl befindet. Im Ausstellungsraum selbst, das Konzept ist relativ simpel, sage ich mal, es ist einfach chronologisch. Wir beginnen mit der Geschichte des Fahrrads bei der Post um 1900, ganz konkret 1896, und gehen dann durch die Geschichte sowohl Bundespost als auch Deutsche Post der DDR bis ins Jetzt zu den modernen E-Trikes. Die ersten Fahrzeuge oder Fahrräder, die wir zeigen, sind leider keine Originale, sondern Modelle im Maßstab 1:7 von der Firma Seidel und Naumann. Die wurden damals als Zweiräder und auch schon als Dreiräder mit Kastenaufbau für die Kaiserliche Reichspost hergestellt. Und das sind einfach auch sehr, sehr schöne Modelle, weil die auch von der Firma selbst, Seidel und Naumann, für das Reichspostmuseum damals schon hergestellt wurden. Und 1:1 so funktionieren würden wie ein Originalfahrrad, wenn man sich denn auf die Größe 1:7 verkleinern lassen könnte.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass schon das Fahrrad bei der Post seit 1896 genutzt wird. Und man sieht da an einem Zeitstrahl oder anhand der Modelle, wie sich das entwickelt hat. Was war denn da so die größte Überraschung für Sie oder auch generell bei der Vorbereitung, bei der Recherche, was es sich da so getan hat oder was auch, dass zum Beispiel nur Männer Fahrrad gefahren sind erstmal zu Beginn? Also gibt es da irgendwas, was Sie besonders überrascht hat?
Ja, also schon dieser sogenannte Tricycle-Boom um 1900, das war mir nicht so bekannt. Also insgesamt gab es überhaupt eine große Begeisterung um die Zeit. Und dass tatsächlich auch schon viele Dreiräder, wie man sich heute auch die Lastenfahrräder vorstellt, auch bei der Post eingesetzt waren. Dieser Trend, der ging dann allgemein zurück, als dann auch schon die sogenannte Verkraftung oder als dann eben die Motorisierung einsetzte, bereits in den 1920er Jahren und dann nochmal in den 1950er und 60er Jahren. Frauen bei der Post oder im Zustelldienst, hätte ich erst schon früher erwartet. Also sie waren bei der Post im Einsatz um 1900 schon, vor allem als Fräuleins vom Amt, also eher im Fernsprechwesen. In der Zustellung selbst wurden sie dann doch erst 1915, also kriegsbedingt, eingesetzt, als die Männer im Kriegseinsatz waren und waren dann auch auf Fahrrädern unterwegs, was allerdings auch in den 1920er Jahren schon wieder zurückging. Also die Frauen waren dann vom Personalabbau betroffen und so richtig dieses Bild von der Postfrau auf dem Fahrrad, was ich auch vor mir sehe, wenn ich an die Postzustellung denke, dann ist es, glaube ich, eher ein Bild von der Deutschen Post der DDR, wo 2/3 der Beschäftigten Frauen waren.
Und ich habe gesehen, also ich habe mir hier mal so ein paar Ausstellungsfotos angeguckt. Naumanns Germania Dreirad um 1900 oder das Herrenfahrer der Deutschen Bundespost aus den 60er Jahren. Und alle, egal ob 1900 oder 60 Jahre später, alle sind gelb. Wie kommt das?
Auch schon um 1900 war die Farbe der Postfahrzeuge gelb. Also auch da gab es schon diese sozusagen die Vorschrift. Briefkästen zu der Zeit waren blau, Bahnpostwagen zum Beispiel grün, aber insgesamt die Fahrzeuge waren schon gelb und deshalb hat man auch die Postfahrräder, die Dienstfahrräder, die eben offiziell von der Kaiserlichen Reichspost bestellt worden sind, in gelber Lackierung bestellt. Das diente natürlich erstmal, hatte das den Wiedererkennungswert und gleichzeitig war das auch ein Diebstahlschutz, weil eben Fahrräder zu der Zeit waren eigentlich schwarz und wer ein gelbes Fahrrad fuhr, war entweder bei der Post beschäftigt oder er hatte es gestohlen.
Ja, dann hoffe ich nicht gestohlen. Dann wären ja auch die Briefe weg gewesen. Aber das finde ich schon charmant. Mal ganz nebenbei gefragt, stellt bei Ihnen denn auch tatsächlich eine Fahrradpostbotin oder ein Fahrradpostbote die Post zu? Haben Sie schon mal erlebt, dass vor der Haustür ein postgelbes Fahrrad bei Ihnen stand?
Ja, bei mir ist es meiner Meinung nach eine Zustellerin, die auf dem Poststrike kommt und auch eben, wie das ja heute auch ist, auch schon Kleinpakete zustellt. Man sieht die natürlich, ehrlich gesagt muss ich sagen, dass man sie an sich selten sieht, weil man ja parallel auch selbst bei der Arbeit ist. Genau. Ne? Man weiß ja, dass die morgens, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, dann gehen die ja zum Zustellschützpunkt und sortieren dann erstmal noch. Und ehe die dann raus sind, bin ich im Büro. Und wenn ich das Büro verlasse, sind sie auch schon wahrscheinlich wieder zurück am Zustellstützpunkt. Das heißt, man sieht es immer eher am Wochenende. Ja, oder wenn man eben auch mal im Homeoffice unterwegs ist.
Jetzt haben wir schon ganz oft unsere Kolleginnen und Kollegen angesprochen, die Postboten. Haben Sie denn Feedback von direkten Postlern zur Ausstellung oder gibt es da vielleicht auch einen Teil, wo Postbotinnen zu Wort kommen?
Ja, wir hatten im Vorfeld der Ausstellung über einen Presseaufruf und online auch, wir nennen es dann, haben es Zeitzeuginnen genannt, gesucht, weil das eben auch wichtig war. Das Fahrrad, also die Quellenlage zum Fahrrad ist jetzt nicht so umfangreich insgesamt und auch in Bezug auf die Post, weil als das Fahrrad dann mal da war, dann war es auch ein Alltagsgegenstand und dann wurde gar nicht mehr so viel schriftlich darüber festgehalten. Und gerade auch was den aktuellen oder auch noch nicht so weit zurückliegenden Arbeitsalltag betrifft, da war das einfach eine gute Quelle, mit den Postzustellerinnen und Zustellern selbst zu sprechen und sie zu befragen, wie denn jetzt einzelne Dinge eigentlich funktionieren oder ablaufen. Da haben sich auch zahlreiche Kolleginnen von Ihnen sozusagen zurückgemeldet. Die waren auch alle ganz begeistert für das Thema. Wir haben auch 2 Kollegen, die in Interviewform in der Ausstellung dann zu Wort kommen und aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Das ist einmal ein Kollege aus Hessen, aus Mülheim am Main und ein Kollege, der mal in Berlin tätig war. Und das war schon sehr, sehr wichtig, eben diese Informationen auch zu bekommen oder manche Sachen, die wir uns, wo wir gedacht haben oder Schlüsse gezogen haben, wie das vielleicht logischerweise im Einsatz gewesen sein müsste, die uns das dann auch bestätigen konnten. Und also über Rückmeldungen freuen wir uns immer. Die Ausstellung läuft ja noch nicht so lange, deswegen hoffe ich, dass da noch einiges kommt. Und alle Postlerinnen und Postler sind herzlich eingeladen, sich die Ausstellung in Berlin anzuschauen. Und sie wird ja auch noch wandern. Es ist ja als Wanderausstellung konzipiert. Also sie wird auch noch nächstes Jahr voraussichtlich in Frankfurt am Main gezeigt werden und dann auch noch anschließend nochmal in Nürnberg. Also es müssen nicht alle nach Berlin reisen, aber man kann sie dann auch noch in Frankfurt oder Nürnberg sehen.
Bis zum 23. August habe ich gelesen, stimmt's?
Ja, bis zum 23. August erstmal in Berlin.
Apropos Überraschung, haben Sie im Vorfeld, also ein Highlight war ja, glaube ich, am 27. Eröffnung, da ist ja sogar unsere Brief- und Paketvorstellerin Nicola Hagleitner zu Ihnen nach Berlin gekommen und hat die miteröffnet. Hat sie in der Recherche vor der Ausstellungseröffnung irgendwas so überrascht, dass Ihnen jetzt noch in Erinnerung ist, wo Sie sagen, nee, also das hätte ich nie gedacht, dass wenn man sich mal mit dem Thema Postfahrrad beschäftigt, man auf so kuriose Geschichten oder Rechercheergebnisse stößt? Oder gab es auch Unterschiede zwischen Ost und West bis 1990, was so die Fahrräder anbetraf oder wer Post zugestellt hat auf dem Fahrrad oder nicht? Ist Ihnen da noch was in Erinnerung?
Also die Unterschiede zwischen Ost und West, das ist eigentlich sehr ähnlich. Also nur dieser eine Aspekt, dass eben bei der Post der DDR 2/3 der beschäftigten Frauen waren, bei der Bundespost war es 1/3, also deutlich weniger. Dennoch war die Bundespost ein wichtiger Arbeitgeber für Frauen auch. Ansonsten von den Fahrrädern, es waren robuste gelbe Fahrräder oder robuste Rahmen mit verstärkten Vorder- und Hinterradgepäckträgern. Das war eigentlich alles ziemlich ähnlich. Was immer ein schönes Thema ist, was jetzt aber nicht nur die Post oder die Fahrradzusteller betrifft, sondern die Postzusteller allgemein, worüber man immer auch ins Schmunzeln kommt, obwohl es natürlich auch ernst ist, ist das Verhältnis zu Hunden. Ja, also die Postzusteller sind wohl die am meisten angegriffene oder auch gebissene Personengruppe von Hunden. Und da scheint wirklich eine Aggression zu bestehen. Natürlich, Hunde wollen ihr Revier verteidigen und dann kommt jemand und muss aufs Gehöft, aufs Gelände kommen. Das kann ich tatsächlich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Also als Schülerin habe ich diese Werbeprospekte zugestellt. Und ich bin Hundefan. Ich hatte auch selbst Hunde und ich mag Hunde. Aber in der Zeit habe ich das auch gemacht, da hatte ich ehrlicherweise Albträume. Also ich habe vorher nie von Hunden geträumt. Aber als ich das gemacht habe, habe ich dann manchmal so geträumt, dass ein Hund mich anbellt oder ich von einem Hund verfolgt werde. Das ist auch, als ich das dann nicht mehr gemacht habe, ist das auch wieder weggegangen. Aber man hat wirklich diesen Moment, man weiß, man kommt jetzt an einem Tor vorbei, da wohnt ein Hund, der wird gleich bellen. Und man erschreckt sich trotzdem. Ja, also das kann ich nachvollziehen. Und dann waren es eher so kleinere Geschichten, die jetzt, glaube ich, für Außenstehende vielleicht erstmal wirklich kurios wirken. Oder also dieses sogenannte Streckenmessgerät, was wir im Sammlungsbestand haben. Also ein kleines Rad mit Hebel dran oder mit Griff dran, wo man eben Strecken ausmessen kann. Das haben wir im Bestand und haben überlegt, ob man das vielleicht für den Zuschnitt der Zustellbezirke gebraucht haben könnte. Wir dachten dann, na ja, vielleicht haben wir es eher im Bestand für das Fernsprechwesen, weil ja Kabellängen vermessen werden sollen. Und da haben wir dann einen Zeitungsartikel gefunden mit Foto, wo eben eine Person mit Streckenmessgerät neben einem Fahrradzusteller herläuft. Und das war eben auch was uns dann auch die Zeitzeugen berichtet haben, dass das vielleicht in so einer langen Postkarriere ist es vielleicht 2-3 Mal passiert, dass man eben von einer Person begleitet wurde, die mit einem Streckenmessgerät dann tatsächlich die Zustellstrecke ganz genau ausgemessen hat. Das ist ein kleines, unscheinbares Gerät, aber für uns als Kuratorenteam der Ausstellung war das dann irgendwie, also wir haben sehr viel Information über dieses Objekt gewonnen aufgrund dieser Ausstellung.
Da kann man sehen, wir haben nicht nur viele Berührungspunkte mit der Tierwelt, ob positiv oder negativ. Neulich hatten wir mal einen, das zum Trost wegen Stichwort Hunde, den begleitet eine Elster auf seiner Zustelltour auf der Schulter, hatten wir auch im Interview in Südhessen. Das heißt, wir haben natürlich auch manchmal laut bellende Hunde und wir haben auch viele Präventionskurse, um dem zu begegnen. Da kann ich Ihnen nur sagen, hätten Sie bei uns als Studentin gearbeitet, wir hätten Ihnen helfen können, dass Sie keine Albträume mehr haben. Aber was ich halt auch völlig interessant finde, für welches Zielpublikum haben Sie denn diese Ausstellung gemacht? Also für Jung und Alt, für Postinteressierte, für passionierte Fahrradfahrer oder ist das wirklich eine Ausstellung eigentlich für alle?
Genau, also gerne eine Ausstellung für alle. Also Jung und Alt trifft es gut. Unsere Hauptzielgruppe sind auch oft oder sind eigentlich Familien, die sich das natürlich gerne anschauen sollen, aber auch Fahrradliebhaber, Geschichtsinteressierte, Postinteressierte und überhaupt eben auch Kulturinteressierte. Und ja, die Ausstellung soll in erster Linie vor allem unterhaltsam sein und auch informativ. Also man wird sicherlich dort Fragen beantwortet bekommen, von denen ich zugeben muss, die man sich vorher vermutlich noch gar nicht gestellt hat. Aber wo man dann auch drüber schmunzeln wird und sagen wird, ach ja, stimmt, daran muss man ja auch denken, wenn es um Fahrradzustellung oder Postzustellung geht. Genau, das waren die Fragen, die wir uns eben auch bei der Erarbeitung der Ausstellung gestellt haben und uns dann gefreut haben, dass uns da eben auch die Zeitzeugen oder einige schriftliche Quellen weiterhelfen konnten.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, mir die Ausstellung anzuschauen. Danke, Frau Wilhelm, an der Stelle für dieses schöne Interview.
Vielleicht schaffen wir es ja sogar, Jasmin, noch Leute, junge Leute, die in die Ausstellung gehen, dafür zu begeistern. Die sagen, hey cool, das will ich auch mal machen als Shop. Wo kann ich mich denn bewerben? Also wenn sie nicht ganz so jung sind. Mir ist gerade noch, wo Jasmin eigentlich schon die Verabschiedung einleiten wollte, ein Gedanke gekommen oder wer für mich der prominenteste Postbote auf dem Fahrrad ist. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Würden Sie so intuitiv jemanden finden, so aus Ihrer Kindheit, aus dem Fernsehen, der eigentlich das assoziiert, so ein Postbote, ein bisschen lustig, ein bisschen ulkig, ich sage jetzt mal in einer Kindersendung, der wirklich immer auf dem postgelben Fahrrad herumgefahren ist. Also ich bin ein Kind der 70er, muss ich zugeben.
Sie meinen die Uhlenbusch, Uhlendorf.
Oha, da hat jemand Kinderfernsehen geguckt. Neues aus Uhlenbusch.
Ja, Sie meinen Herr Korf, genau, der Schauspieler ist.
Genau, das ist Herr der Korf. Onkel Heini. Als ich Kind war, habe ich immer davon geträumt, Mensch, der Onkel Heini, der hat einen coolen Job in Uhlenbusch, fährt den ganzen Tag mit dem Fahrrad rum. Das war mein heimlicher Held, war ein bisschen tapsig, hat sich mit seinem postgelben Fahrrad auch ab und an mal auf die Nase gelegt. Bei Oma Piepenbrink durfte er immer einen Kaffee trinken. Also Sie kennen den?
Ja, im Vorfeld der Ausstellung haben wir da auch natürlich Filmmaterial recherchiert. Wir zeigen auch so eine kleine Filmcollage. Da ist er jetzt dann nicht dabei, weil wir uns dann doch auf so, sage ich mal, interne Postfilme beschränkt haben, wo die rechte Lage einfach einfacher ist, als wenn man da jetzt den ZDF-Film, weil es gibt ja auch, das ist noch sehr viel älter, es gibt aber einen ganz tollen Film von Jacques Tati, Die Schule der Briefträger. Also das ist wirklich, und da finde ich auch, der ist so witzig, auch heute noch, dass man, also da kann man heute auch noch sehr herzhaft drüber lachen, obwohl der, glaube ich, schon aus den 1930er Jahren ist.
Also es war sehr, sehr spannend. Jasmin, du darfst gerne fortführen und sorry, dass ich dich kurz unterbrechen musste, aber es brach aus mir hinaus, dass ich den Onkel Heini nochmal aus Uhlenbusch erwähnen muss. Für mich der Postträger, Postbote der Herten auf dem gelben Fahrrad.
Ja, da habe ich auch wieder was gelernt. Ich werde den Onkel Heini jetzt erstmal googeln. Mir sagte nämlich nichts.
Ich schicke dir ganz viele Links, Jasmin. Du wirst deine wahre Freude haben.
Ja, davon bin ich überzeugt, dass ich gleich ganz viel Material bekomme. Und bedanke mich nochmal bei Ihnen, Frau Wilhelm, für die Zeit und das wirklich schöne Interview. Und alles Gute für die Ausstellung weiterhin.
Danke für die Einladung.
Eine wahnsinnig interessante, spannende Frau, der man sehr gerne zuhört, oder?
Fand ich auch. Es hat unfassbar Spaß gemacht und eine ganz inspirierende Frau. Passend zum Weltfrauentag und deinem Postgeheimnis vielleicht. Ich bin schon ganz gespannt.
Tja, Stichwort Postgeheimnis. Es wird ja immer schwieriger, irgendein Geheimnis zu finden, was ich euch nicht schon präsentiert habe. Aber wir haben ja den März. Und es war ja am 8. März der Weltfrauentag. Das ist schon mal so ein kleiner Hinweis, ein Wink mit dem Zaunpfahl oder mit der Fahrradspeiche. Und dann dreht sich ja heute wirklich alles um das Fahrrad. Und dieser Titel Niemals ratlos, das hoffe ich, dass ich das nicht bei dir heute auf deine Stirn sehe, liebe Jasmin, bei meinem Postgeheimnis. Und da es sich ja um das Fahrrad und den Weltfrauentag dreht, um was könnte sich denn das Postgeheimnis heute drehen? Wenn das die beiden Schnittmengen sind.
Vielleicht seit wann Frauen auf dem Fahrrad fahren durften bei der Post, aber das wäre jetzt zu einfach.
Nee, mit so einfachen Postgeheimnissen gebe ich mich nicht ab. Ich wärme dich mal auf. Aus der Hüfte geschossen, was ist das berühmteste Lied, was das Thema Fahrrad thematisiert?
Okay, da hast du mich jetzt.
Ich sage jetzt nur, Bicycle.
Ah ja, warte.
I want to ride my bicycle. Quizfrage. Welche berühmte Band hat's gesungen? Nicht die Kings?
Queen.
Right. So, da haben wir schon mal den Aufwärmer. Es geht um die Fahrräder und es geht um eine Frau. Kennst du eine sehr bekannte, berühmte Persönlichkeit? Eine Frau, die tatsächlich auch so ein bisschen in ihrem kleinen Kontext Vorreiterin für Frauenrechte war, Selbstbewusstsein. Also man muss einen Zeitsprung zurückmachen, auch in die Zeit, wo du eben ja ansprachst, wann das Fahrradfahren eigentlich begonnen hat.
Vielleicht irgendeine Königin, vor langer Zeit die Vorreiterin war beim Fahrradfahren.
Jasmin, sagt dir der Name Annie Londonderry irgendetwas?
Gar nichts. Aber du wirst mir jetzt sicher gleich die Erklärung geben und mir sagen, wer sie ist.
Diese spannende Frau, eine US-Amerikanerin, war die allererste Frau dieser Welt, die sagte, ich umrunde mit einem Fahrrad die Welt. Alle haben sie für verrückt erklärt, aber sie hat es trotzdem getan. Kennst du die Geschichte?
Tatsächlich nicht. Erzähl sie, ich bin schon ganz gespannt.
Diese Annie Londonderry, die eigentlich Annie Kopchowski heißt, 1870 in Lettland als Annie Cohen geboren wurde und Mutter von 4 Kindern, hat sich einfach als selbstbewusste, starke Frau entschieden, nachdem sie mitgekriegt hat, es gibt Männer, die öffentlich gewettet haben, es wird niemals eine Frau geben, die es schafft, auf einem Fahrrad die Welt zu umrunden, sich gesagt, da habt ihr aber die Wette ohne mich gemacht. Und dann hat sie tatsächlich den Plan geschmiedet und das natürlich öffentlich gemacht. Mit einem 19 Kilogramm schweren Fahrrad beginnend ab Boston zu sagen, so, ich bin jetzt mal weg und ich umrunde mit meinem Fahrrad die Welt. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, es sind tatsächlich erfundene kleine Märchengeschichten. Aber es gab diese Frau. Sie ist 1947 in New York gestorben, am 11. November. Das heißt, sie hat gelebt. Manches hat sie sich ein bisschen ausgedacht auf der Tour, was sie so alles erlebt hat. Aber sie hat es de facto wirklich geschafft.
Wahnsinn, spannend. Spannende Frau. Wie lange hat sie gebraucht? Wie lange war sie unterwegs?
Sie war ein Jahr unterwegs und ist dann... hier googelt der Chef noch selbst. Gestartet ist sie am 25. Juni 1894. Aha. Und zurückgekommen ist sie nach 15 Monaten und kam dann am 12. September 1895 in Chicago ein.
Wahnsinn.
Das heißt, sie war genau 15 Monate unterwegs, von New York bis Paris, von Alexandria über Singapur, da kommt wieder unsere Jessie ins Spiel, und Yokohama.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn ich mir schon manchmal denke, es ist eine Hürde, dass ich 5 Kilometer durch die Stadt fahre, kann ich mir die Dame mal zum Vorbild nehmen.
Ja, und weil ich eben sagte Weltfrauentag, sie hat halt wirklich sogar als Mutter, das ist auch überliefert, öffentlich gesagt, ihr Männer, was ihr für einen Quatsch erzählt, wie ihr uns Frauen unterschätzt, $10.000 haben zwei Geschäftsmänner drauf gewettet, dass es eine Frau niemals schaffen wird. Das wäre heute 250.000 €. Und dann hat sie gesagt, so denen zeig ich's mal. Und hat es tatsächlich in die Tat umgesetzt.
Ganz toll, ja. Das könnten wir unserer Rennradfahrerin Birgit Zimmermann, die wir zu Beginn des Jahres schon mal im Interview hatten, auch mal zuspielen. Das wäre vielleicht eine neue Challenge auch für sie.
Ja, die spult ja Tausende von Kilometern ab und freut sich immer auf das nächste Eis, habe ich ja noch in Erinnerung, was sie sich dann an ihrem Zielort immer abholt oder sich irgendwo genüsslich hinsetzt. Tja, und die fleißige Museumsgeschichte haben wir ja unserem Johannes zu verdanken, der uns ja quasi nicht nur diesen Tipp gab, sondern die Veranstaltung, die Museumseröffnungsveranstaltung begleitet hat. Ja, dann hoffen wir, dass wir die beiden bald mal wieder hören hier in unserer Sendung, vielleicht ja schon in der nächsten Folge.
Ganz bestimmt.
Und bis dahin, Jasmin, hast du bestimmt auch ein sommerliches oder frühlingshaftes T-Shirt an und frierst nicht mehr in deinem Winterpulli in München.
Ganz bestimmt. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fragen haben, die Anregungen haben, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@dhl.com und uns auch überall folgen und Folgen teilen und liken auf allen gängigen Streamingportalen, wo man Podcasts hören kann. Und genau. Damit sage ich tschüss, Thomas, bis zur nächsten Folge.
Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit und man kann unseren Podcast auch auf dem Fahrrad hören. Ist ja vielleicht auch ein kleiner Zeitvertreib.
Das ist richtig. Oder beim Sport oder sonst wo.
Macht's gut und wir freuen uns schon auf die April-Folge.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.